BR Heimat. Habe die Ehre.
Habe die Ehre, sagt Hermine Kaiser. Und ich habe einen Gast, auf den ich mich schon lange gefreut habe. Das ist Dr. Eva Umlauf. Dr. Eva Umlauf hat ein Buch herausgegeben, nicht ihr erstes. Genauso fängt es an. Und was vielleicht viele von uns nie gedacht haben, der Antisemitismus in Deutschland macht sich rasant breit. Und genau dieses Buch ist ein Appell, genau zuzuhören und etwas dagegen zu tun. Genauso fängt es an. Dr. Eva Umlauf ist Zeitzeugin. Sie ist eine der letzten Überlebenden des KZ Auschwitz. Sie war als kleines Kind dort mit 2 Jahren und ist Kinderärztin und Psychotherapeutin und hat dann vor einigen Jahren erst angefangen, mit über 70 sich mit dem Thema auseinanderzusetzen und ja, jemand zu werden, der eine wichtige Stimme in Deutschland geworden ist. Sie haben sicher schon vieles von ihr und über sie gehört. Sie ist auch Präsidentin des Internationalen Auschwitz-Komitees und ist heute bei mir zu Gast. Herzlich willkommen, schön, dass Sie, trotzdem Sie hüsteln, doch noch gekommen sind. Dankeschön.
Ich danke Ihnen für die Einladung.
Sie haben gerade etwas gelächelt und haben gesagt, mit Volksmusik sind Sie noch nie empfangen worden.
Nein, aber ich kenne die bayerische Volksmusik. Man hat das manchmal im Radio und die ist auch schön, aber das ist nicht meine erste Wahl.
Ihre erste Wahl ist ja klassische Musik schon immer gewesen.
Ja.
Sie haben einige Bücher geschrieben und im Moment, glaube ich, einen so wichtigen Appell, genauso fängt es an. Und ich glaube, Sie sind einer der wenigen Menschen, die das Recht hat, auch zu sagen, ich weiß, wovon ich spreche. Ihr müsst bitte, Sie wollen ja auch keine Mahnerin sein, ihr müsst alle aufpassen, damit dieser Antisemitismus sich nicht wieder breit macht. Das ist bei Ihnen, ist es ein Appell, der aus Verzweiflung entstanden ist oder aus Wut entstanden ist, weil Sie sagen, nicht wieder, nicht schon wieder?
Also ich glaube, dass es eine Mischung ist aus Wut und das Bedürfnis auch, dass man, das ist ein Appell, Hauptsache auf junge Leute, weil sie das Leben vor sich haben. Die Zukunft sind die. Und die haben oft noch nie was erlebt Schlimmes, Diktatur, Krieg, Rassismus, Antisemitismus, ich meine die Jungen in Deutschland. Und deswegen finde ich, dass sie auf dem Beispiel meines Lebens erfahren sollen, was passiert, wenn die Diktatur in die Hände der Regierungen kommt.
Am Beispiel ihres Lebens, und das hat ja einige Brüche, nenne ich es mal harmlos, gehabt. Sie sind ja unter katastrophalen Umständen geboren und aufgewachsen und dann sogar nach dem KZ dann wieder in eine Diktatur gekommen, wo man auch wieder nicht sagen durfte, was man sagen will und wo man auch Repressalien ausgesetzt war. Also es ist mir manchmal fast unverständlich, wie jemand wie Sie dann noch so strahlend, lächelnd und positiv durchs Leben gehen kann.
Naja, man ist, wie Sie auch schon sagten, von der braunen Diktatur in die rote Diktatur gekommen. Und das noch in der Kindheit. Und beide Diktaturen waren schrecklich und beide haben einen geprägt. Und in der Demokratie habe ich gelebt ab 1967, wo ich ins Land der Täter kam, nach Deutschland. Das klingt auch paradox, aber so war das. Wo man auch das Judentum frei leben konnte. Jetzt lebt man das nicht mehr frei. Jetzt haben wir Polizei bei jüdischen Einrichtungen. Wir müssen geschützt sein, weil wenn das nicht wäre, wir haben in dem jüdischen Zentrum hier in München das Beste, was wir haben, das sind unsere Kinder. Die Schule, den Kindergarten und das muss geschützt sein. Man kommt langsam selber nicht rein, wenn man sich nicht vorweist und durchsuchen lässt, wie am Flughafen. Ja.
Wie traurig, dass es so weit gekommen ist. Und deshalb auch Ihr Appell.
Es ist traurig, aber nötig. Und deswegen akzeptiert man das, dass die Kinder schon von Anfang an mit dem Polizeischutz aufwachen, gehen in die Schule und sehen die Polizeiautos und bewaffnete Polizisten.
Das macht aber auch was mit einem, dieses Unbeschwerte, was Kinder immer haben sollten. Und Sie sind ja Kinderärztin, wenn sich jemand mit Kindern je im Leben beschäftigt hat, dann Sie. Sie sehen ja Man hofft als Eltern, dass man nur die gesunden Kinder sieht. Sie sehen auch die Kinder mit psychischen und großen physischen Problemen. Sie sind ja so nah an den Kindern dran wie kaum jemand.
Gewesen, ja. Ich war ja 21 Jahre, hatte ich eine Kinderarztpraxis. Und ich finde, trotzdem ist das ein positiver Beruf, auch wenn die Kinder jetzt mehr geschützt werden müssen. Hauptsache die Kinder, die jüdischen Kinder. Und wir müssen das machen. Wir wollen sie nicht tot bekommen in die Hand.
Für Ihre Kinder, die dann schon erwachsen sind, haben Sie vor Jahren, und das ist noch gar nicht so lange her, vor 10 Jahren ist Ihre Autobiografie herausgekommen, haben Sie angefangen, Ihr Leben aufzuschreiben. Und darüber unterhalten wir uns gleich. Dr. Eva Umlauf bei mir zu Gast. Sie haben eine Kindheit gehabt, wenn man das liest, stockt einem der Atem. Und Sie haben angefangen, darüber zu erzählen. Sie sind in einem Lager geboren in der Slowakei, Ihrem Geburtsland.
Arbeitslager für Juden.
Ja, was aber eigentlich ein Übergangslager war für ein Konzentrationslager. Und das schlimmste Lager, von dem man gehört hat, ist ja Auschwitz, wo man Menschen entmenschlicht hat, umgebracht hat. Und dieses Entmenschlichen ist unter anderem ihnen auch eine Nummer in die Haut zu tätowieren. Sie merken, mir stockt die Stimme, Sie haben es erleben müssen. Als kleines 2-jähriges Kind sind Sie buchstäblich gebrandmarkt worden und ist Ihnen eine Nummer tätowiert worden. Und so hat eigentlich Ihr Leben in einem Konzentrationslager begonnen. Sie waren mit ihrer Mutter und ihre Mutter war zu der Zeit, glaube
ich... Und meinem Vater.
Sie sind aber von ihrem Vater getrennt worden.
Nein, nur in Auschwitz. In Novak, in Arbeitslager nicht. Mhm. Der war mit. Die Verheirateten haben gemeinsam eine Kammer, würde ich sagen, mit Küchenecke bewohnt und die Ledigen dann alleine und die Ehepaare dürfen alleine und in Nowaki wurden ungefähr 1200 jüdische Insassen, Häftlinge und es wurden dort 5 Kinder geboren zwischen 1941 und 1944 und ich war die erste Geburt.
Und das war für manche dort fast ein Symbol des Lebens, dass unter diesen Umständen ein Kind auf die Welt kommt.
Ein Zeichen des Lebens, sagte meine Mutter, war ich in dieser Zeit. Und natürlich ist immer ein neues Leben, ein neues Kind ein Zeichen des Lebens. Aber in diesen schwierigen Zeiten, wo man wusste, dass die Züge von dort nach Auschwitz gefahren sind, wusste man schon, was das wert war. Aber trotzdem sind 5 Kinder geboren dort.
Haben alle 5 überlebt?
Ja. Das war kein Vernichtungslager. Mhm. Es war auch was zum Essen. Was ich weiß, haben alle 5 überlebt. Ob sie jetzt noch leben, weiß ich nicht. Aber es war... ein Lager, Arbeitslager, wo man gearbeitet hat. Da waren mehrere Werkstätten, zum Beispiel Nähwerkstatt. Man hat für die Front, für die Deutschen gearbeitet.
Mhm. Ihre Mama hat da, glaube ich, dann auch genäht.
Meine Mama hat auch genäht, ja. Sie war vom Beruf, weil sie nicht in die Schule gehen durfte ab dem 16. Lebensjahr. Sie hat gelernt, eine weiße Schneiderin. Mhm. Eine weiße Schneiderin ist ein Beruf, was es gar nicht mehr gibt. Hat man weiße Wäsche genäht, Bettwäsche, Männerhemden, Handtücher, Schürzen. Man hat Schürzen getragen, weiße Schürzen über Kleider, damit man das alles schont. Und dadurch ist ihr das gut bekommen, dass sie nähen konnte, wo sie ins Lager kam.
Dann kam ihre kleine Familie, ihr Vater, also ihre Eltern und sie, Neugeborenes, mit einem Zug, nehme ich an, nach Auschwitz. Und dann sind sie von ihrem Vater getrennt worden. Ihre Mutter war da noch ganz jung, 21 oder 22.
Na, meine Mutter sie war 19, wo ich geboren war. Mhm. Ja, sie war 21, im 4. Monat schwanger mit meiner Schwester, die auch nach der Befreiung in Auschwitz geboren war. Die wird morgen Geburtstag haben. Und das war der erste Transport, der nicht ins Gas ging, weil wir uns verspätet haben. um 3 Tage, weil die Lok kaputt war. Und dann ist der Zug zu spät gekommen und man hat in Auschwitz nur bis Ende Oktober 1944 vergast. Mhm. Und dann, weil die russische Front, die Rote Armee, schon in der Nähe war, hat man tatsächlich die Gaskammer gesprengt und wir kamen 3 Tage zu spät, am 3. November. Und wir haben noch die Nummer eintätowiert bekommen, aber wir haben nicht wie vorher noch am 30. Oktober 1200 Leute aus Theresienstadt direkt ins Gas gegangen.
Was für ein unglaublicher Zufall.
Ja, Zufall, Glück, Gottes Wille, jeder kann sich aussuchen.
Wie er es definiert.
Wie, was er sich aussucht, an was man glaubt.
Gott sei Dank, haben Sie auch in einem Ihrer Bücher geschrieben, als Kind setzt die Erinnerung so mit 3, 4 Jahren an. Sie waren damals 2 Jahre alt, als Sie dann mit Ihrer Mama und Ihrer noch nicht geborenen Schwester in Auschwitz angekommen sind, tätowiert worden sind. Ihre Mama hat Ihnen dann erzählt, dass Sie natürlich vor Schmerz in Ohnmacht. Sie haben es jetzt schon ein paar Mal erzählt. Ich glaube, Sie haben auch viele Jahre das nicht erzählt. Aber wenn man zum ersten Mal darüber spricht, erschüttert es einen so sehr, dass man einem kleinen Kind so viel Schmerz zufügt. Sie sind dann ohnmächtig geworden und hatten eine Nummer, die mit der Nummer ihrer Mutter fast gleich war. Also erst sind die Erwachsenen, haben eine Nummer bekommen, als Kind hat man eine Unternummer bekommen.
Die Eltern
bekommen.
Waren vor den Kindern tätowiert. Und meine Mutter hat die 8 am Ende und meine 9 folgt auf ihre 8. Mhm.
Und in dieser Nummer sind jetzt seit... Darf man, glaube ich, sagen, Sie werden jetzt 83 in diesem Jahr?
Nein, ich war schon im letzten Jahr im Dezember 83.
Man sieht Ihnen einfach nicht an, ist unglaublich. Ja. Und tragen seit über 80 Jahren eben diese Nummer am Arm und haben ein paar Mal schon auch in Interviews gesagt, das ist einfach ein Teil von mir, die Nummer wird immer da sein, auch wenn man sie weglasern lassen würde.
Ja, weil das viel tiefer ist als... Nur in der Haut.
In Ihrem Leben ist diese Nummer?
Das ist ein Teil von mir.
Als Kind macht man sich da...
Pardon.
Sie dürfen einfach husten. Ich finde es wunderbar, dass Sie trotzdem gekommen sind, trotz Husten. Aber als Kind, glaube ich, macht man sich da weniger Gedanken. Das gehört zu einem. Und Sie haben ja auch gesagt, Ihre ganzen Verwandten, die überlebt haben, die wenigen, die hatten ja außer Ihrer Schwester, die ja damals noch nicht geboren war, hatten alle eine Nummer. Also war das für Ihre Kindheit in Anführungszeichen ein Stück Normalität, dass Menschen einfach eine Nummer auf dem Arm haben.
Ja, das habe ich gedacht, jeder hat eine Nummer. Bis ich natürlich später verstanden habe, dass es nicht so ist.
Das war aber nur in Auschwitz so.
In Auschwitz haben man die Leute am Körper tätowiert. In anderen Lagern haben die auch Nummer gehabt, aber das war in der Jacke eingenäht. Mhm. Ja. Und zum Beispiel Kinder, die zu klein waren, die haben auch Neugeborene tätowiert an den Oberschenkel.
Ihre Nummer ist
weil, am Unterarm zu wenig Platz war.
Sie haben lange nicht über Ihr Leben geschrieben und sind dann längst als etablierte Kinderärztin und Psychotherapeutin in München aus gesundheitlichen Gründen, das beschreiben Sie auch, man darf es auch sagen, ein Herzinfarkt, haben Sie dann darüber nachgedacht, dass Sie Ihren Kindern eigentlich schon so eine Art Vermächtnis in Form einer Biografie oder einer Familiengeschichte überliefern müssen, weil Sie ja dann eigentlich eine der Letzten sind, nachdem Ihre Frau Mutter dann verstorben war, die Geschichte der Familie so kennt wie niemand.
So kennt wie niemand und außerdem wollte ich, dass das Schicksal dieser kleinen Familie auch bekannt wird. Mhm. Weil es interessiert einem viel mehr, weil man unter 6 Millionen Tote, da ist man anonym. Aber wenn die Mitglieder Namen haben und weniger sind und wenn man vereinzelt dieses Schicksal erzählt oder aufschreibt oder was auch immer, dann ist das absolut ein ganz anderes Verhältnis zu dieser einzelnen Familie, zu diesen einzelnen Mitgliedern.
Das war ja auch vor 2 Jahren das große Projekt des Bayerischen Rundfunks, die Rückkehr der Namen, wo dann die Menschen, deren man gedacht hat, und es war ja nur ein Bruchteil, auf einmal einen Namen und eine Geschichte bekommen haben. Und zu der Zeit sind auch die Lebenslinien über sie entstanden. Und die haben sehr viele Menschen gesehen, also in der Mediathek auf jeden Fall. Und da hat man auch zum ersten Mal mehr über sie und ihr Leben erfahren. Sie haben ja ihr Leben bis dahin gelebt und auf einmal war der Prozess, glaube ich, dann da, wo sie gesagt haben, Moment, ich muss unserer Geschichte auch Gesichter geben. Und sie haben ja unglaublicherweise noch Fotos von ihrer Familie, was ja viele ausgelöschte Familien gar nicht mehr hatten. Die wurden ja, da wurde ja alles eingenommen, das Leben, der Name, die Identität und die Geschichte. Und das war für sie dann schon dieser Anlass, ihre beeindruckende Biografie zu schreiben. 2016 war das, genau, vor 10 Jahren.
Genau, 2016 war das. Der Herzinfarkt war 2014. Und damals auf der Intensivstation habe ich mir überlegt, dass ich jetzt vielleicht doch den richtigen Standpunkt habe und den richtigen Moment, dass ich das Buch schreibe. Mhm. Die Kinder waren schon groß. Ich war dann nicht mehr so wahnsinnig gebraucht wie früher. Und man hatte Zeit gehabt, man musste recherchieren, man musste fahren. Das ist sehr viel Arbeit und es ist auch sehr viel anstrengend emotional. Also emotionale, ja, Arbeit, weil man sich mit so vielen Toten beschäftigen muss.
Und in Ihrer Biografie, als sie dann mit ihrer Mutter aus dem KZ kamen, nicht wissend, was aus ihrem Vater geworden ist. Das war ja dieses Weitermachen, was ihre Mutter ihnen als Kind ja auch weiter beigebracht hat. Wir müssen nach vorne schauen. Da wird ja auch viel unterdrückt. Und das kommt dann, glaube ich, wenn man älter geworden ist, kommt dann all dieses heraus. Ist ja bei ihrer Mutter auch so gewesen, wo dann die große Traurigkeit, die Depression herauskam. Man musste ja irgendwie weitermachen und konnte gar nicht sich damit beschäftigen oder diese Traumata überhaupt bearbeiten, was Sie beruflich ja dann viel gemacht haben.
Ja, also meine Mutter, das war damals einfach, die Psychotherapie war überhaupt nicht vorhanden. Mhm. Ich meine, die mussten sich kümmern, um zu überleben und vergessen. Also meine Mutter hatte 2 kleine Kinder. Also ich war 2, meine Schwester 6 Wochen und die musste schauen, dass die uns ernährt, dass wir die Schulen haben, dass wir Dach über den Kopf kriegen. Und sie war ohne den Schutz ihrer Familie, ohne den Schutz ihres Ehemannes. Ja. Die war alleine auf dieser Welt. Aber sie hatte durch diese Kinder auch ein Lebensziel. Sie musste da sein. Sie konnte sich nicht noch umbringen, weil sie hatte den Sinn des Lebens gesehen in diesen 2 Kindern, in mir und meiner Schwester, dass sie sich kümmern musste.
Und die Leute auf der Straße haben dann in ihrem Heimatort gesagt, was, ihr lebt noch, was für ein Wunder.
Ja. Das war für uns Kinder eigentlich sehr schön, weil ein Wunder zu sein bedeutete, dass man ein Stück Schokolade bekam. Und das war nach dem Krieg schon auch eine Rarität, ein Stück Schokolade zu kriegen und sehen, dass sich die Leute freuen, dass diese 2 Auschwitz-Kinder zurückgekommen sind.
Aber auch beeindruckend von ihrer Mutter, die eine junge Frau war, die Schrecklichstes erlebt hat, dass sie ihre kleinen Kinder nicht belastet hat, sondern versucht hat, mit allen Mitteln ihnen ein gutes Leben zu ermöglichen.
Ein gutes Leben, aber auch dieses Leben war geprägt von ihrer Angst, vor ihrer Angst, dass sie uns verliert, dass wir krank werden.
Wie die Szene beim Schlittenfahren, wo sie gleich mit ihnen und ihrer Schwester mitgerutscht ist, vor lauter Angst, ihren Mädchen passiert was.
Ja, ja.
Ich glaube, diese Angst bleibt beim Zeitleben.
Ja, und diese Angst trägt man in sich und überträgt man auch. Ich habe hier nur gehört, was passiert, wenn ich auf den Baum klettere. Dann kletterst du, dann fällst du runter, dann brichst du dir das, dann kommst du ins Krankenhaus und das ging ganz schön lange, dieser Refrain von dieser Musik. Ja.
Die haben sie noch im Ohr.
Ja.
Aber das ist, glaube ich, das Privileg aller Mamas, die Kinder zu warnen.
Aber gerade da, wo man nichts anderes hat. Mhm.
Ich allen Respekt vor ihrer Mutter.
Ja, sie hat am meisten abgekriegt.
Und sie hätte eigentlich so das Leben vor sich gehabt, aber sie, wie die Nachbarn gesagt haben, ihr lebt noch.
Ja, das hat sich fast jeder gewundert. dass wir leben, weil sind nicht so viele, Hauptsache Kinder und Frauen, zurückgekommen.
Hat Ihre Mutter mit Ihnen jemals darüber geredet? Nein. Über die Zeit in Auschwitz?
Nein, die hat, wo sie alt war, dann doch mal so tropfen lassen und was geredet, wo sie krank geworden ist und Hauptsache Knieschmerzen hatte. Und dann haben wir darüber am Sonntag gesprochen, warum gerade Knieschmerzen. Dann sagte sie so richtig aggressiv, wenn du im Schnee in Auschwitz Appell stehen, stundenlang stehen musste, hättest du auch Knieschmerzen. Also in dieser Form von der Fremdschilderung hat sie das dann aber gesagt. Nie, vorher nicht, da war ich schon längst erwachsen.
Sie frieren immer noch, haben Sie in Ihrer Biografie geschrieben, dass es Ihnen immer kalt ist. Und Sie sind ja wirklich unter Umständen geboren, wo das erwärmte Wasser eingefroren ist in der Schüssel, weil man ja immer Wasser heiß macht für eine Geburt, um steril arbeiten zu können.
Ja, also das war wirklich diese Geburt. Man musste das Wasser zweimal aufwärmen und das hatte keinen Sinn, weil innerhalb kürzester Zeit war schon eine Eisschicht über dieses heiße Wasser, waren minus 20 Grad in dem Raum, also auch draußen, weil man nicht geheizt hat und diese Baracken waren überhaupt nicht isoliert und nicht geheizt. Und dann haben die mich im lauwarmen Wasser gebadet. Also ins lauwarme Wasser gehe ich nicht, in meinem Leben lang nicht.
Sie waren auch nur einmal in der Mikwe, als Sie geheiratet haben, weil Ihnen das Wasser so unangenehm war, also dieses rituelle Reinigungsbad im jüdischen Glauben.
Da muss man ordentlich eintauchen. Ja.
Aber diese Kälte, haben Sie ein paar Mal erzählt oder beschrieben, diese Kälte ist immer noch in Ihrem Leben, dass Ihnen immer kalt ist,
immer
dass Sie es immer warm
haben
möchten.
Ich spüre die immer mehr als andere Leute. Ich habe immer einen Pullover mehr.
Was sagen Sie als Psychotherapeutin, sind das wirklich die Traumata der Kindheit?
Ja, ich habe das mit meinem Psychoanalytiker in meiner Ausbildung mehrmal durchgesprochen, dieses Frieren, wo die anderen noch in T-Shirt laufen und ich im wattierten Anorak. Ja.
Sie hören uns wahrscheinlich schon lachen, weil es mögen doch viele Leute aus Ihrem Bekanntenkreis Volksmusik. Gerade eben haben Sie eine Nachricht bekommen von einer lieben Freundin in Niederbayern, die völlig überrascht ist, die liebe Eva im Radio zu hören. Dann grüßen wir doch nach Weiden in die Oberpfalz. Hat meine Oma für uns immer die Aussteuer gekauft.
Ja, also.
Leberkäsfarbene Bettwäsche. Aber die Oma hat es gut gemeint.
Ja.
Sie sind dann, wir sprechen natürlich jetzt über die Zeit in Auschwitz. Sie haben Gott sei Dank als Kind das noch nicht mitbekommen, wie schlimm es für Sie als Kind war und die Entbehrungen auch. Und Sie hatten ja Krankheiten, wo ein Arzt, den Ihre Mutter später mit Ihnen besucht hat, ihrer Mutter gesagt wurde, dieses Kind wird nicht leben. Sie hatten ja alles, was man
der
haben kann.
Der hat das
kann.
In Auschwitz gesagt, wo er mich gesehen hat, nach der Befreiung. Und da habe ich gelesen, mein Krankenblatt von dort, also Krankenblatt ist übertrieben, das war so ein...
Eine Karteikarte?
Das war so ein Stück Papier, so länglich. Und dort waren in Deutsch und Russisch geschrieben von den Ärzten diese ganzen Krankheitsbilder, die ich hatte. Und ich als Kinderärztin habe ich das durchgelesen, habe ich mir gedacht, ja, das für einen Toten reicht das, ja.
Da war alles dabei.
Alles, von offener Tuberkulose und Rachitis und Lungenentzündung und ganze Menge.
Sind Sie stark, schon als Baby gewesen?
Ja, ich weiß nicht. Das ist auch die Pflege danach gewesen.
Die Hühnersuppe
also ich
von
glaube,
der Mama.
Ja, ich glaube schon, dass sie das mit sehr viel Mühe gemacht hat, weil sie nicht noch einen Toten haben wollte.
Ja. Damals wusste man auch nicht, was mit ihrem Vater passiert ist. Das haben Sie erst viele, viele Jahre später erfahren.
Bei der Recherche zu dem ersten Buch. Ja.
Dass er in der Gegend, in der Sie und ich schon fröhlich durch die Gegend gefahren sind, bei Kloster Melk in der schönen Wachau, dass Ihr Vater da brutal ums Leben gekommen ist. Kann man das dann besser abschließen, wenn man weiß, wo und wie es passiert ist, auch wenn es unter katastrophalen Umständen war, weil man ist ja so im Wagen gelassen worden, die wenigen, die dieses Grausame überlebt haben, die ja eh schon völlig fertig waren und nicht wissen, was mit ihren Angehörigen geworden ist, gibt es einem ein bisschen mehr, weiß gar nicht, ob man Frieden sagen kann, wenn man weiß, wo der liebe Mensch und wie ums Leben gekommen ist.
Absolut ist das wahr, wenn man den Platz gefunden hat. Und wir haben da auch eine Tafel in diesem Krematorium angebracht, meine Kinder, meine Schwester und ich. Und wir haben tatsächlich, gehen wir auch, wenn wir Zeit haben, einmal im Jahr gibt es eine Gedenkfeier. Mhm. Weil das waren mehrere Nationen, es waren nicht nur Juden, aber auch so Zwangsarbeiter, die dort aus dem Quarz bei Schwerstarbeit Metall rausgenommen haben. Und also das war schon, dass eine Menge Leute, die schon sowieso aus den Lagern krank waren, noch Leben gelassen haben, weil sie krank geworden ist bei dieser Schwerstarbeit.
Sie haben ja in Ihrer kleinen Familie, Ihre Mutter hat dann nochmal geheiratet, nicht so intensiv ein religiöses jüdisches Leben gelebt. Und trotzdem waren Sie, als Sie eben wieder in die Slowakei, die dann die Tschechoslowakei geworden ist, wenn ich es richtig sage, geworden ist, sind Sie trotzdem wieder ausgegrenzt worden als jüdische Familie, wo man wieder nicht sein jüdisches Leben leben durfte.
Nein, man konnte kein religiöses Leben und Antisemitismus ist nicht mit dem Krieg zu Ende gegangen. Aus den Köpfen war er nicht.
So schreiben Sie ja in Ihrem aktuellen Leben, das Leben hier war nicht immer leicht, erst recht nicht für meine Mutter. Der Antisemitismus war ja über Nacht nicht verschwunden aus den Köpfen. Und so ist es. Es ist ja nicht mit 8. Mai, mit Kriegsende alles gut geworden und die Menschen waren besser und die Welt war schöner. Nein.
Nein, das wäre zu einfach, dass man da alles auslöscht, was in den Köpfen drin war. Und Sie sehen, das hat auch lange geschlummert und jetzt ist der richtige Moment, wo das wieder an die Oberfläche kommt. Die Leute haben keine Angst mehr, öffentlich über Juden zu schimpfen. Keine Angst, es ist salonfähig geworden, dass man wieder die Juden ausgrenzt, dass man tatsächlich jüdische Veranstaltungen verbietet, dass man in München war vor ein paar Wochen Anschlag an die Eclipse, das israelische Restaurant. Ja, also das sind in täglicher Zeit passiert irgendwas in der Bundesrepublik. Das ist unglaublich, was man da liest, was man wieder den jüdischen Leuten antut.
Und wann hat Ihr Engagement dann angefangen? Ich meine, Sie waren als junge Ehefrau, leider dann auch junge Witwe geworden, so beschäftigt mit Ihrem Beruf, mit Ihrem Leben, mit dem Leben Ihrer Kinder und hat es dann mit der Beschäftigung mit Ihrer Autobiografie begonnen, dass Sie auf einmal gesagt haben, ich stehe jetzt auch auf, so geht das nicht. Man muss auch appellieren an die Leute, zum Beispiel der Schwur von Buchenwald, von dem die wenigsten wissen, auch die, die sich mit Geschichte beschäftigen.
Ja, ich habe angefangen, sich mit meiner Familiengeschichte, eigentlich mit dem Buch. Ich hatte das Buch kam aber 2014 und ich habe die erste Auschwitz-Rede am 27. Januar 2011 bei 66. Jahrestag der Befreiung von Auschwitz gehalten. Also schon, das war der erste Schritt. Und dann kam das Buch. Und dann, muss ich sagen, hat es angefangen, natürlich nicht mit so einem Tempo wie jetzt, aber schon, dass man gelesen hat, dass man eingeladen war. Das hat sich so langsam angelaufen. Mm. Und jetzt ist das mit dem zweiten Buch, mit diesem Appell, wo wir schon in einer gefährlichen Zeit leben, auch was die AfD betrifft und die wachsenden Zahlen und alles, ist es einfach aktuell, dass man versucht, einfach zu kämpfen dagegen.
Doch Ihr erstes Buch, das vor 10 Jahren erschienen ist, Deine Augen sind so blau wie die Nummer auf deinem Unterarm, ist
Nein.
der Titel? Sagen Sie es nochmal, ich habe es nämlich jetzt hier nicht liegen.
Ein bisschen haben Sie das verdreht. Die also. Nummer auf deinem Unterarm ist blau wie deine Augen.
Das ist ein sehr ungewöhnlicher Titel und der ist dann ein Bestseller geworden.
Ja, es ist, der Titel ist von einem Gedicht. Das Gedicht haben wir hier nicht. Oder haben Sie das erste Buch auch hier?
Nein, habe ich leider nicht. Nein,
ja.
Das ist nämlich kaum noch zu bekommen.
Doch, doch.
Ja? Ja, also ja, ich habe es aber gelesen, aber ich habe es ehrlich gesagt digital gelesen.
Wobei
ich immer viel lieber rumblättern, wie Sie an Ihrem aktuellen Buch sehen.
Ja, das ist...
Genauso fängt es an, mache ich dann auch, Entschuldigung, Eselsohren rein.
Ist ein aktuelles Titel, aber der andere Titel ist eine Zeile von einem Gedicht, was ein Freund in 90er Jahren für mich geschrieben hat. Und das ist ein sehr schönes Gedicht, was inzwischen im deutschen Buch ist, im slowakischen Buch, im englischen Buch und in Englisch auch in anderssprachigen Büchern, in italienischen auch. Das ist dann übersetzt worden, auch ins Deutsche. Und es ist wirklich ein sehr schöner Titel.
Ein einprägsamer poetischer
Titel.
Sehr poetisch, ja.
Ja.
Sie haben dann in dieser Zeit, nicht, dass ich zu sehr springe, in dieser Zeit haben Sie dann auch gesagt, jetzt rede ich auch über mein Leben. Sie sind ja nicht Zeit Ihres Lebens als junge Frau, als junge Ärztin. War ja eh kompliziert der Anfang, auch wie Sie mit Ihrem ersten Mann nach Deutschland gekommen sind. Sie sind ja nicht damit durchs Leben gegangen, haben gesagt, ich war dieses Kind in Auschwitz. Sondern das haben Sie dann erst mit über 70 nach dem Herzinfarkt erzählt.
Ja, also ich war, weil mein Schicksal war unbekannt. Mhm. Mein Schicksal war unbekannt. Ich habe mit meiner Arzthelferin darüber gesprochen, die über 10 Jahre bei mir gearbeitet hat. Und habe ich gesagt, Birgit, haben Sie eigentlich gewusst über mein Schicksal? Wir waren oft im Sommer, das war so unter dem Dach und da war heiß, da hatten wir nur T-Shirts gehabt und so. Ja, ich habe mir schon sowas gedacht, aber gefragt.
Aber nie gefragt, 10 Jahre lang nicht?
10 Jahre nicht.
Aus Respekt oder aus Unsicherheit?
Ich weiß nicht, ob ich spreche, aber aus vielleicht Unwissenheit, Unsicherheit. Vielleicht wollte sie mich nicht verletzen, ich weiß es nicht. Ich habe gefragt, also dann kam, ja, ich habe mir schon sowas gedacht.
Ja. Wobei, haben Sie sicher auch oft erlebt, manchmal wissen Leute nicht, die richtigen Worte zu finden, zum Beispiel, wenn es einen Trauerfall in der Familie gegeben hat. Manche Menschen können sagen, ich klingel hier und sage, grüß Gott, bei euch ist was Trauriges passiert. Und andere finden keine Worte. Vielleicht ist es ihr ja auch so gegangen. Oder vielleicht hat sie gedacht, sie wollen nicht darauf angesprochen werden. Sie haben ja früher auch ihre Nummer verdeckt, weil eben auch in der Tschechoslowakei sie nicht deutlich sichtbar als, was ja schlimm genug ist, als Holocaust-Überlebende gezeigt werden wollten, als Jüdin.
Wenn man nichts fragt, dann
bekommt man keine Antwort.
Auch nicht.
Ja.
Und ich finde, nicht zu fragen, warum auch immer, führt dazu, dass jetzt die jungen Leute auch nicht mehr wissen, was eine Auschwitz-Nummer ist und bedeutet. Das wissen die nicht. Wissen Sie, wenn ich beim Arzt bin und jemand das sieht von den jungen Arzthelferinnen, dann fragen die, was haben sie sich dahin geschmiert?
Was haben Sie da für ein Tattoo?
Ja, weil die das einfach nicht wissen.
Das weiß die junge Generation.
Weil sie nicht in der Realschule tatsächlich wenig Geschichtsunterricht hatten. Ich weiß es nicht.
Aber auch bei wenig Geschichtsunterricht kann man doch die wichtigen Sachen transportieren.
Es ist so, dass viele das auch nicht wissen.
Auch ein Grund, dass Sie an die Öffentlichkeit gehen und drüber
sprechen.
Ja,
ich finde aber auch jetzt gibt es Statistiken zwischen 18- und 25-Jährigen, die kaum wissen, was eine Auschwitz-Nummer ist.
Aber gerade die sollten es wissen.
Und außerdem, man sieht sie kaum.
Kaum
die
noch.
Leute
ja,
sind
sie
schon
waren ja
tot.
Ein Kind. Ja.
Ich war ja ein kleines Kind und die Nummer ist mitgewachsen. Und die alle anderen, wie meine Mutter auch, sind mit der Nummer gestorben und ins Grab gegangen.
Die Nummer ist
A-26.959, meine.
Ist ein Teil von Ihnen, sagen Sie ja auch immer. Da schaut man nicht bewusst hin, sondern das ist ein Teil von Ihnen. Wie eine Narbe auf der Seele ist es auch eine Narbe auf Ihrem Arm.
Ja, das kann man so sagen. Und die Narbe, früher konnte man das nur mit einer Narbe entfernen und jetzt könnte man das lesen. Aber es nützt jetzt nicht. Jetzt hat man es über 80 Jahre, jetzt bleibt es.
Haben Ihre Kinder jemals gefragt? Sie waren ja die einzige Mama, die eine Nummer auf dem Arm hatte.
Die wissen das.
Meine Aber auf Kinder, klein meine ich jetzt schon, jetzt sind sie ja alle erwachsen, die, haben ihre Bücher gelesen.
Wir wussten alles, wir haben nicht viel gefragt und wussten trotzdem alles. Mhm. Das ist so, dass man den Kindern, man fragt wenig und trotzdem man spürt das, dass man anders ist. Man hat lebenlang gespürt, man war vaterlos, lange bis meine Mutter nochmal geheiratet hat. Denn meine Mutter haben wir auch nie Vater genannt. Wir wussten, dass unser Vater ermordet worden ist. Wir wussten, dass wir keine Oma hatten, dass wir keinen Opa hatten, dass wir keine Cousinen hatten. Das war bei uns eine kleine Familie. Und diese Toten, die fehlen bis jetzt. Das ist ja nicht so, dass wir in der Früh anfangen und versuchen, zu weinen hinter diesen Toten. Nein, aber es gibt Momente, wie bei Christen Weihnachten, wo man alle zusammenkommen. Und bei uns, bei den Feiertagen, fehlen unsere Tote.
Und die werden fehlen.
Die werden immer fehlen. Auch wenn man spricht, wir sollen die Erinnerungskultur endlich aufhören. Wir sollen Schlussstrich ziehen. Wir können nicht Schlussstrich ziehen. Uns werden die Toten immer fehlen. Das können die von uns nicht.
Kann man doch keinen Schlussstrich ziehen, was da geschehen ist. Im Gegenteil, man muss gemeinsam schauen, dass es nie wieder passieren darf.
Ja. Mhm. Das ist das. Deswegen das Buch. Das ist ein Appell, dass es nie wieder passiert. Und wir haben trotzdem immer mehr AfD-Mitglieder unter jungen Leuten.
Wie schön, dass Sie sich engagieren und nicht sagen, mir reicht's jetzt, in meiner Familie ist so viel Grausames, Schreckliches passiert. Mir ist als kleinstes Kind Schlimmstes widerfahren, dass Sie einfach dastehen und sagen, Sie kommen auch zu mir in die Sendung, Sie kommen auch zu den Kollegen in die Sendung, Sie schreiben Bücher, Sie geben Interviews. Man könnte auf Ihre Visitenkarte auch noch schreiben, die Unermüdliche. Da kann man wirklich nur sagen, allen Respekt. Das kostet auch viel Kraft und heutzutage leider auch Mut, mit seinem Namen dafür einzustehen.
Das ist so, aber nichts machen ist für mich keine Option.
Und das war ja schon mal. Ja, wer nichts macht, wer den Mund hält, wer wegschaut, lässt auch vieles geschehen.
Das haben wir schon einmal gehabt. Ja, ganz genau.
Haben Sie auch Anfeindungen erlebt in letzter Zeit?
Ja,
aber auch viel Zuspruch.
Ach, viel mehr Zuspruch, würde ich sagen. Viel mehr Anfeindungen, eine freche Mail oder sowas. Du wirst schon wissen. Wir zeigen dir.
Dieses aktuelle Buch, das sollte eigentlich Pflichtlektüre werden in jeder Schule. Und was mich jetzt wirklich betrübt hat, wo auch ein Kapitel heißt, Gedenken allein reicht nicht, zu irgendwelchen Gedenktagen Kranz niederzulegen und gemeinsam zu trauern, sondern man muss gemeinsam auch daran arbeiten, an einem Miteinander in unserer Gesellschaft, dass man einfach nicht zusehen kann, wenn Unrecht geschieht. Aber Ihre Stimme zu erheben, das war ja für Sie auch nach der Beschäftigung mit Ihrer Biografie, das hat ja auch sehr viel Mut und Kraft erfordert. Woher nehmen Sie Ihre Kraft?
Das weiß ich nicht. Das ist drin und einmal hat man mehr Kraft, einmal weniger. Aber ich glaube, dass diese Arbeit, wenn Sie, ich könnte auch mal im Bett liegen bleiben und
und nichts tun oder wie Sie schreiben, ich könnte mich mit damals 82 Jahren zurückziehen, Romane lesen und Pralinen essen, haben aber vor kurzem gesagt, das mache ich ja trotzdem.
Das mache ich nicht trotzdem, da werde ich nur dick. Aber ich finde, nichts machen, dann hat man aufgegeben. Und ich finde, man kann so viel machen, wie man kann. Und wenn das jeder für sich sagt, dann ist das gut.
Und das ist ja auch die Frage, die oft gestellt wird in meiner Generation an die Eltern- und Großelterngeneration. Was habt ihr gemacht? Wo wart ihr damals? Und nichts machen ist genau das Falsche. Da ist Ihr Appell, ich glaube, hoffentlich wird viel gehört.
Es gibt viele Appelle. Jetzt gibt es auch ein neues Buch von Matthias Brandt.
Der Sohn von Willy Brandt.
Der Sohn von Willy Brandt.
Der tolle Romane schreibt, ein großartiger Schauspieler.
Aber er hat jetzt ein Buch geschrieben. Nein sagen. Und auch hervorragend. Ich bin fast fertig.
Genauso fängt es an, das Buch von Dr. Eva Umlauf, eben im Hoffmann und Campe Verlag erschienen, nach den 11 Uhr Nachrichten. Unterhalten wir uns weiter darüber. Schön, dass Sie da sind.
BR Heimat. Habe die Ehre.
Habe die Ehre und herzlich grüß Gott, sagt Hermine Kaiser. Und Shalom, sage ich auch zur zweiten Stunde von meinem Gespräch, von meinem Ratsch mit Dr. Eva Umlauf. Sie ist Auschwitz-Überlebende und eine der letzten Zeitzeuginnen und ist ja fast wütend und in großer Sorge, weil die Politik zu wenig gegen den grassierenden Antisemitismus und unternimmt. Und darüber sprechen wir nämlich über ein neues Buch. Genauso fängt es an. Ein Appell, der eben im Hoffmann und Campe Verlag erschienen ist. Dr. Eva Umlauf bei mir zu Gast. Und ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, über so ein wichtiges Thema zu sprechen. Ich werde auch künftig etwas machen, was ich Sie in Ihrer Autobiografie geschrieben habe. Sie können keine Lebensmittel wegschmeißen, weil Sie ja wirklich am Verhungern waren, Sie und Ihre Mutter und später auch Ihre Schwester, dass Sie, bevor Sie, wenn Sie schon ein altes Brot wegwerfen müssen, dieses Brot küssen. Und das finde ich so ein schönes Ritual, das werde ich beibehalten.
Das hat mir meine Mutter beigebracht. Brot schmeißt man nicht weg, man muss aber kein verschimmeltes essen.
Nein, nein.
Aber dann ist das die Ehre fürs Brot als Grundnahrungsmittel, dass man das zwar wegschmeißen muss, aber vorher ein Küsschen.
Ich bin ja noch mit dem Tischgebet aufgewachsen, was als Kind genervt hat, weil man sich schon auf die Suppe gefreut hat. Und da muss man auch noch schnell sagen, komm, Herr Jesus, an der ganzen Ding, muss ich ja ganz schnell runterrattern. Und jetzt im Alter ist mir das so bewusst, was das für eine Verbeugung und Dankbarkeit ist, dass man etwas Gutes, dass man etwas zu essen bekommt.
Das ist einfach etwas, wo wir können ohne Essen nicht. Man weiß, wie das ist, wenn man hungert, wenn man das in sich hat. Ja.
Und Sie müssen ja als Kind gegessen haben, dass sich alle schon Sorgen gemacht haben, dass ein Kind so viel essen.
Nach dem Krieg war man so ausgehungert.
Buchstäblich.
Aber da waren ohne viel Psychologie diese alten Ärzte, die gesagt haben, lassen Sie sie. Und Sie werden sehen, wenn sie satt wird, dann hört sie auf. Und genauso passierte das auch.
Was hat Essen für Sie jetzt für eine Bedeutung? Sie sind ja sehr zierlich.
Na, jetzt ist man schon noch ein bisschen verwöhnt. Wir haben alles aus der ganzen Welt. Also Essen ist mir sehr wichtig, nicht nur als Nahrungsmittel,
sondern
aber
als
auch
Genuss.
Genuss und gesellschaftlich. Man geht zum Essen und ist man zusammen und überhaupt zusammen essen, nicht irgendwo in einer Ecke alleine, auch wenn ich das ab und zu mache. Mit Nachrichten und Käsebrot und ein Glas Wein dazu und fertig ist. Ja.
Sie können sich, Gott sei Dank, nicht an die Zeit, die Sie als Kleinstkind in Auschwitz verbracht haben, erinnern, aber eine Szene hat mich sehr berührt, wo Sie dann mit einer Brieffreundin im Zug unterwegs waren und der enge Zug ihnen solche Ängste bereitet hat. Oder war das ihre Mutter? Da waren Sie bei einer Brieffreundin, mit der Sie irgendwo
hingefahren
sind?
Also unsere erste Sprache, Fremdsprache, war ja natürlich Russisch. Mhm. Und wir hatten eine Brieffreundin aus Russland, damit wir die Briefe in Russisch schreiben und bekommen und üben. Meinen Sie das? Und mit der bin ich, die habe ich einmal
1400
besucht.
Kilometer Zug gefahren,
ja,
zu Verwandten von
bis
ihr.
Auf die Krim. Mhm. Das jetzt der Streitpunkt ist zwischen Ukraine und Russland. Ich war auf der Krim als 14-Jährige und das war für mich, wo ich da ankam und wie ihre Mutter meine Nummer gesehen hat, hat sie mir sofort befohlen, eine langärmelige Bluse anzuziehen, dass das die ganzen Nachbarn nicht sehen. Und hat auf Russisch gesagt, Jevreika, Jevreika, Jüdin, Jüdin. Und das ziehst du jetzt an.
Als ob sie was für die Nummer gekonnt hätten. Sie hätten sie ja, auch
aber
nicht haben wollen.
Sie aber hatte Angst entweder, dass das die anderen sehen, ja, oder wollte selber nicht, dass ich ihr diese Nummer zeige. Das war die Mutter meiner Brieffreundin. Die aber Tochter hat das nicht gesagt. Und da sind wir zwei zusammen bis auf die Krim in einen schrecklich russischen Zug gefahren. Also ich als 14-Jährige, sie war auch, glaube ich, 14. Und dann war das so ein Besuch, dass sogar Journalisten kamen. Ich habe noch die Zeitung, wo wir beide in den Nachrichten, wer auf der Krim als Gast war. Und da waren wir ein paar Tage und dann sind wir zurück.
Was Sie schon alles gemacht haben und auch wie viel Demütigung Sie erleben mussten. Als 14-jähriges Mädchen ist man dann eh so unbedarft, man möchte nicht auf seine Nummer auf dem Arm reduziert werden.
Naja, aber so war das. In Russland ist der Antisemitismus nicht weniger. Gerade in, das war damals Ukraine. Uschgorod hieß die Stadt, wo sehr viele Juden gelebt haben vor dem Krieg. Ja? Die wurden alle ermordet. Aber das war in den Leuten dieser Hass drin. Und die kriegt jetzt einen Besuch, ein Kind
mit einer Nummer auf
mit
dem Arm.
Einer Nummer auf den Arm. Aber sie hat ganz genau gewusst, was das ist. Die Mutter.
Ihre Mutter hat aber Deutsch gesprochen.
Nein, Russisch. Nicht Deutsch.
Sie sind aber 1967 dann, das sind jetzt bald nächstes Jahr 60 Jahre her, mit ihrem ersten Mann nach München gekommen, der leider sehr früh verstorben ist. Aber das war eine sehr romantische Liebesgeschichte. Sie haben sich im Urlaub kennengelernt. Da waren Sie mit Ihrem Großonkel, glaube ich.
Das war eigentlich auch keine Familie, weil das die Familie von meinem Stiefvater war. Aber die haben mich sehr, die lebten in Wien und wollten mir kurz vor meinem letzten Examen was schenken. Und das war, dass sie mich mitgenommen haben für eine Woche nach Istrien. Das ist jetzt Kroatien. Ja, nach
Opatija war es, glaube ich.
Opatija, ja.
Ich habe Ihr Buch erst gestern gelesen. Bei Ihnen ist schon länger her,
Abatija hieß das. Opatija. Heißt es jetzt.
Und da kamen ein paar schicke Männer vorbei, die ihr Stiefonkel kannte.
Ja,
ein
paar schicke Männer aus München. Und der eine hat mich, und irgendwie hat dieser Onkel oder Pseudo-Onkel hatte die gekannt. Die waren aus München. Und dann haben sie sich unterhalten und haben sie zu uns gesetzt. 4 Stück waren das. Und der eine hat mich dann da war ja Musik auf der Terrasse.
Schick.
Das kennen Sie gar nicht.
Leider, das war bestimmt
Ivo Robic.
Doch, das weiß ich schon. Ich habe lange Schlagersendungen gemacht.
Genau, dann bitte um Verzeihung. Ich dachte, niemand weiß, wer Ivo Robic ist. Und der hat da gesungen, nicht in irgendeine Platte oder so.
Live.
Live, ja, wie wir.
Und Sie, und Sie 19 und, oder 18 und da kam der schöne
schon
Mann.
Schon mehr. Also das war schon fast
am
Ende. Da
kam der schöne Jakob
Studium
und hat mit Ihnen getanzt.
Ja, und hat mir gesagt, ich gefalle ihm und er kommt nach Bratislava und besucht mich. Da habe ich ihm gesagt, na ja, das möchte ich sehen, ob der kommt, weil wenn er sieht, diese Grenze, das war ja noch der eiserne Vorhang. Und das war alles bewacht, bewaffnet. Also das war Westen. Das war für uns unerreichbar. Da habe ich mir gedacht, der wird sich das nicht antun, diese Kontrollen dahin zu kommen. Und noch Münchner Auto, amerikanischer Pass in ein kommunistisches Land. Da ist man verdächtig von Anfang an.
Und dann kam was ganz Peinliches, da musste ich so lachen, als ich das gelesen habe. Es kam eine Lautsprecherdurchsage.
Das war fast der Tod. Kurz vom letzten Staatsexamen konnte ich auch aus der Uni, weil fliegen, weil ich einfach mit dem Klassenfeind Kontakt hatte, aber nicht irgendwo. Richtig auf der Straße stand der dicke Mercedes von diesem Studentenheim.
Und dann gab es die Durchsage, dass die Eva Hecht, hießen sie damals noch,
ja,
auf die wartet, auf dieser runterkommen, da wartet ein Mann mit ausländischem Kennzeichen im dicken Auto auf sie.
Ja, 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 das hat niemand gewusst, wie gefährlich das ist. Dort, also in
ihr Mann hat sich ja da auch nichts gedacht. Der
hat sich
gedacht,
überhaupt jetzt besuche ich die gedacht, schöne Mädchen. Mir war kein Fahrparkverbot.
Ja. Ja. Und Sie haben damals aber schon Medizin studiert. Sie wollten auf jeden
kurz
Fall...
Kurz vorm Ende.
Ja, Sie wollten auf jeden Fall... Kinderärztin werden. Das war schon immer Berufswunsch. Nicht nur Medizinerin, sondern ganz explizit Kinderärztin.
Ja, ich wusste immer, was ich will.
Hat das mit Ihrem Leben zu tun, dass Sie so eine brutale Kindheit gehabt haben in den Anfängen?
Ich glaube schon.
Dass Sie als Psychoanalytikerin können das ja besser einschätzen.
Ja, also wenn man nachdenkt, ist das bestimmt unbewusst der Wunsch gewesen, Kinderärztin zu werden und Kinder gesund zu machen. Ich finde schon, dass das auch so ein dankbarer Beruf ist und ein positiver, weil die Kinder werden größer, die Familie wird größer, man kriegt das nächste Kind. Also das ist das, was mich...
Dass man das begleiten darf ins Leben.
Genau,
das, was es in Ihren Familien nicht gegeben hat.
Man wird nicht anonym, man operiert ab, mehr sieht man denn nicht, ja. Aber das ist für mich wichtig, dass dieser Kontakt... Ich hatte jetzt eine Lesung vor 3 Tagen, in Planegg bei München. Und da kamen 3 Frauen zu mir und sagten, sie waren meine Kinderärztin.
Moin.
Ja,
erwachsene Leute kommen und sagen,
45. Moi. Ich habe gefragt, wie alt seid ihr, Mädels, dass ihr das noch weißt? Ja, natürlich wissen wir das. Ja, habe ich gesagt, ich kenne euch nicht mehr, weil früher lagen die bei mir auf dem Wickeltisch.
Kleine Wurzel, ja. Aber Sie sind dann mit Ihrem ersten Mann Jakob dann nach München gekommen, er mit seiner strahlenden Braut, durften aber in München dann gar nicht arbeiten.
Nein.
Als Ärztin.
Nein.
1967 war das.
Ja, ich durfte nicht arbeiten, weil ich keinen deutschen Pass hatte. Ich hatte tschechoslowakischen Pass. Ich hatte keine Aufenthaltserlaubnis und Arbeitserlaubnis. Das war damals ein bisschen anders als jetzt, weil München war nicht bunt, wie man sagt. Wir hatten kaum Ausländer. Ich war später, wo ich schon arbeiten durfte, war ich die einzige ausländische Ärztin und noch jüdische Ärztin im ganzen Harlachen Krankenhaus. Das war keine andere.
Das war dann noch ein bisschen, sagen wir mal, sehr konservative Welt gewesen.
Ja,
damals.
Und außerdem hat mein Chefarzt damals gesagt, also eine Frau mit Kind, die soll nicht arbeiten.
Die hat ja einen Mann und da soll daheim bleiben. Und Erik war ja damals auch noch klein, ihr Sohn.
Erik war 3,5 und mein Mann war tot und... Er hat mich dann zuerst genommen als Schwangerschaftsvertretung für eine Kollegin. Aber die Frauen, die waren dann immer, weil sie einfach Uterus hatten und Kinder gekriegt haben. Also heutzutage würde sowas niemand sagen.
Gott sei Dank hat sich das geändert.
Das hat sich geändert.
Auch viel zum Nachteil geändert, aber das hat sich jetzt zum Vorteil geändert.
Frauen im Beruf... Das ist man fest im Saft.
Gegen wie viel Widerstände Sie Zeit Ihres Lebens immer kämpfen mussten? Da waren Sie eine junge Ärztin, Ehefrau und Mutter. Und gerade als Sie ins erste gemeinsame Haus gezogen sind, von der Wohnung raus ins Haus.
6 Wochen
waren wir Mann drin. In diesem Haus tödlich verunglückt. Das ist, als Kinofilm würde man sagen, das ist jetzt zu viel, was Sie alle schon aushalten müssen. Bei einer völlig harmlosen Geschichte, bei der Einweihungsparty für Ihr Haus.
Ja.
Können Sie drüber reden oder wollen Sie es lieber nicht?
Ich kann jetzt inzwischen drüber reden, aber ich kann mich das gar nicht vorstellen, wie ich das ausgehalten habe. Ich glaube, wenn man jung ist und kämpfen muss, denkt man nicht so viel. Da muss man einfach durch.
Aber
so
das
ist das bis heute.
Eine parallele Situation wie bei Ihrer Mama mit einem kleinen Kind, muss man weitermachen.
Ja, man muss weitermachen. Ich meine, wo wir bei der Beerdigung standen, in April 71, wo er gestorben ist, sagte meine Mutter neben mir, warum musste dir das auch passieren? Sie hat gleich die Parallelen gesehen, ja.
Antwort werden wir nie bekommen, aber dass sie so stark sind und immer weitermachen und dann auch ihren Beruf weitergemacht haben und bis dann der Herzinfarkt kam, jetzt berufsbedingt sehen sie auch, dass das eigentlich so vorausprogrammiert war, dass sie irgendwann mal einen Herzinfarkt bekommen bei all dem, was sie schon aushalten mussten in ihrem Leben.
Ich glaube, das ist auch die Disposition dazu ist in der Familie. Mhm. Meine Mutter starb an den dritten und meine Schwester hatte auch schon vor Jahren einen Herzinfarkt. Aber das ist heutzutage, das ist ja schon 12 Jahre her. Und man ist gut kontrolliert und das war nicht ein tödlicher, sonst wäre ich nicht da. Aber es könnte auch anders ausgehen.
Wenn Dr. Eva Umlauf bei mir zu Gast. Ihr Buch, das ist wie ein Ruf, also das sollte man so ernst nehmen. Genauso fängt es an, weil es so in kleinen Nadelstichen eigentlich anfängt. Und ich meine den Antisemitismus, das war schon immer so. Und dann gab es wieder Phasen, wo der Antisemitismus kleiner gehalten war. Dann in der Nachkriegszeit haben Sie es anders erlebt, als ich es erlebt habe. Und Sie haben es auch in anderen Ländern erlebt. Und warum ist es jetzt wieder sind wir jetzt wieder in einer Situation, wo der Antisemitismus, wie Sie vorhin gesagt haben, salonfähig geworden ist? Allein das widerstrebt mir schon, das zu sagen. Wir haben ja gesagt, wir sprechen jetzt nicht über die Politik Israels. Das ist jetzt nicht unser beider Anliegen.
Aber trotzdem ist er, wie soll ich sagen, so virulent geworden, viel mehr virulent, weil der 7. Oktober passiert ist. Und nach dem 7. Oktober hat der Gazakrieg dann angefangen. Und der war ziemlich heftig und allen Juden auf die Welt ist zugeschrieben worden, dass sie jetzt selber, also ich glaube, wenn man so nachdenkt und die Situation analysiert, warum das jetzt so virulent geworden ist und warum der Antisemitismus größer geworden ist, das hat schon auch mit der Politik von Israel zu tun. Und von der Person Herrn Netanyahu, aber dass man das jetzt verallgemeinert und als jeden Juden einen Mörder macht, dann ist das schon in Deutschland auch das Problem, dass man mit dem Finger zeigt und sagt, ihr seid auch böse, ihr Juden. Nicht nur wir waren in dem Krieg böse. Also so eine Täter-Opfer-Umkehr, was bekannt ist. Wir haben auch gelitten, wenn der Opa den Fuß im Krieg verloren hat und konnte mit dem Enkel nicht mehr Fußball spielen. Ja? Das ist jetzt, dass man die Schuld auf die Juden abwälzt. Die vergessen, wer hat diese ganze Soße angefangen am 7. Oktober und diese Ermordung und diesen Massaker da gemacht hat. Und jetzt ist die Politik natürlich... wir haben Kriege da in Israel auf 3 Fronten und wir sind die Schuldigen. Auch wir, die keine Israelis sind.
Nein, Sie sind eine Münchner Ärztin jüdischen Glaubens.
Ja, also das ist genau das, was man nicht beachtet und sagt, alle Juden sind jetzt Mörder, lassen Kinder verdürsten, bombardieren. Und so einfach ist das nicht, dass man das einfach jetzt so präsentiert.
An wen ist dieser Appell gerichtet?
Ich habe diesen Appell, das ganze Buch, Hauptsache an die Jugend, appelliere ich drin. Auch das letzte Kapitel an die Jugend ist für mich sehr wichtig, dass ich das jetzt auch in den Schulen noch intensiver weiterführe, weil Sicher habe ich auch Zukunft, aber natürlich nicht wie eine 16-Jährige. Ja? Ich habe viel weniger Zukunft, aber ich habe Kinder und Enkelkinder und die haben eine Zukunft. Und ich möchte nicht, dass sie Angst haben müssen. Und ich möchte nicht, dass sie nicht, dass sie in Angst leben müssen, dass sie wieder in geschützten jüdischen Einrichtungen leben müssen, dass sie Angst haben, Davidstern zu tragen oder Kippa zu tragen. Mhm. Und deswegen muss man an die Jugend appellieren, weil die sind unsere Zukunft. Meine auch noch ein bisschen.
So wie Ihre Generation die Zukunft der Überlebenden war. Weil Ihre Mutter auch gewusst hat, ich habe die Mädchen, die haben Leben vor sich.
Ja, die haben das Leben vor sich und haben 80 Jahre eigentlich ein gutes Leben gehabt.
Sie gehen aber auch in Schulen und halten Vorträge.
Ja, das sind ja die, die schon verstehen und in ein, zwei Jahren an die Urnen gehen.
Ja. Und wie reagieren die Jugendlichen? Der Bernd Sucher war schon ein paar Mal bei mir zu Gast mit seinen Büchern und der hat gesagt, ich gehe auch in Schulen und sage, schau mal, ich bin echter Jude, ich habe keine drei Köpfe und an mir ist nichts anders als an dir. Dass die Jugendlichen da eigentlich sehr interessiert und open-minded sind, wie man heutzutage sagt. Ich glaube, das ist einfach, wenn man jemanden kennenlernt oder ein Buch liest oder jemanden erzählen hört, dass man dann auf einmal auch anders nachdenken lernt.
Absolut. Also wir müssen genau. Sie haben gefragt, wie werde ich empfangen bei den Schülern. Mhm. Also die Schulen, die mich einladen, da habe ich überhaupt kein Problem.
Und die wollen ja, dass sie kommen.
Die wollen ja, dass ich komme. Und da muss ich sagen, die sind vorbereitet, die haben interessierte Lehrer. Mhm. Das ist ganz was anderes. Die anderen laden mich gar nicht ein. Einmal irgendwo in der Nähe von Düsseldorf, weiß ich, ist ein Mädchen mit Kopftuch aufgestanden, mit der Tür geschmissen und gegangen. Aber das war die einzige. Ich dachte, die kommt noch zurück, aber die kam nicht zurück. Also die hat mir mit ihrer Geste gezeigt, du kannst mich.
Mhm. Das Buch haben Sie aber für viele Menschen geschrieben, die vielleicht auch mal nochmal drüber nachdenken sollen und wollen und vielleicht auch mögen, wie es anfängt, dass in der Gesellschaft eine Veränderung anfängt, wie Ausgrenzung beginnt. Und man sollte in unserer Gesellschaft nie jemanden ausgrenzen wegen seines Glaubens, wegen seiner Hautfarbe.
Das ist bei uns wegen im seines Grundgesetz festgeschrieben. Die Würde des vergessen. Menschen ist unantastbar. Wir haben einen Satz, der sagt alles. Und diesen Satz, der geht langsam verloren.
Und das darf nicht sein. Und deshalb kam Ihr Appell. Aber der kam auch aus einer Situation heraus, wo Sie sich über die Politik geärgert haben und im Zug dann angefangen haben, Leserbriefe zu schreiben und gesagt haben, so, und jetzt schreibe ich noch ein Buch. Und das finde ich von Ihnen sehr kraftvoll, dass Sie nichts resignieren und sagen, egal was ich schreibe, mache und welche Vorträge ich halte und welche Reden ich halte. Sie sind ja auch im Bundestag schon aufgetreten. Es bringt ja nichts, sondern dass Sie sagen, Moment, und dann kommt ein Appell. Ich erhebe meine Stimme, solange ich meine Stimme erheben kann. Das ist sicher auch manchmal ermüdend für Sie.
Natürlich bin ich auch müde am Ende des Tages. Aber ich habe so eine Erneuerungsfunktion, dass ich dann schlafe zwei Stunden und dann könnte man wieder gehen. Ja, ich brauche dann die Kraft wieder erneuern. Und das ist im Schlaf bei mir. Ich schlafe gut, brauche nicht so viel. Und wenn ich dann zwei Stunden Nachmittag schlafe, dann kann ich am Abend wieder.
Sie haben in Ihrer Arbeit als Kinderärztin sicher viel Gutes getan, aber Sie haben dann später noch eine zusätzliche Ausbildung als Psychotherapeutin gemacht. Wenn man selber so viel Leid erfahren hat in seinem Leben, kann man dann überhaupt noch so viel Empathie für andere aufbringen? Ich finde das bewundernswert.
Doch, natürlich, die Leute sind nicht meine Feinde. Das ist, also sowieso jeder Arzt muss Empathie haben, sonst kann er gleich daheim bleiben. Das hat doch keinen Sinn. Aber ich finde, Die Psychotherapie, da hat man im Studium in meiner sozialistischen Heimat sowieso überhaupt nichts gefahren. Der Mensch hat keine Seele. Der sozialistische Mensch, ja. Seele braucht man nichts. Aber man hat angefangen, sich damit befassen, weil man das gebraucht hat. Auch für die Kinder, die man behandelt hat. Wissen Sie, wenn ein Kind eingenässt hat, wo er nicht mehr so sollte, 8 Jahre alt oder so, dann haben, was haben wir in der Klinik gemacht? Die Niere gerenkt, die Blase gerenkt. Und wenn nichts war, dann haben wir das Kind der Mutter in die Hand gedrückt und haben gesagt, es ist alles in Ordnung. Aber es war nicht alles in Ordnung. Aber da hat niemand geforscht, warum
was in der kleinen Seele ist.
Ja. Und das musste man neu lernen. Mhm. Und da hatten wir auch sehr gute Lehrer, die angefangen haben, die Pionierarbeit zu machen. Und das hat gedauert. Das ist ein neues Studium neben der Arbeit. Ich meine, nicht an der Uni, aber wir haben auch, es war ein Professor, Kinderarzt und Psychotherapeut, der mit Kinderärzten angefangen hat, über die Fälle zu sprechen. Und dann kamen andere, die uns gelernt haben. Und dann war das doch mal irgendwann auch bei der Ärztekammer anerkannt und am Ende mit einer Psychiatrieprüfung nochmal. Also das haben wir jahrelang und das hat einem wahnsinnig viel gegeben.
Was für ein erfüllender
Beruf. Und für die
Patienten.
Ja. Und für die Patienten und für uns selber, dass man auch einen anderen Blick an die Sache wirft. Ja.
Aber als Psychotherapeutin haben Sie ja sicher von dem Kummer und von den Traurigkeiten vieler Menschen erfahren. Da kann man ja auch nicht nach 8 Stunden heimgehen und sagen, jetzt mache ich mir mein Essen und mache mir meine Flasche Wein auf und jetzt berührt mich das nicht mehr. Oder lernt man das als dann
das
im Laufe des Berufslebens?
Man ist,
dass man nicht alles an sich zieht.
Ja, ja. Dass man sich lernt, auch zu distanzieren. Mhm. Ja, das ist ganz klar. Aber ich finde schon, dass es ganz wichtig ist, dass man sich, ich meine, das ist eine vorgeschriebene eigene Analyse dazu, dass man sich besser kennenlernt und dass man auch für die Leute mit einem anderen Blick die Behandlung macht. Also ich finde, das mache ich jetzt noch. Ich habe natürlich eine kleine Praxis, weil der Tag hat nur 24
und
Stunden.
Und Sie sind im Moment viel unterwegs.
Ja, und deswegen nehme ich mir auch keine sehr schwere Fälle und sage ich, ihr muss dann kommen, wenn ich da bin. Aber das wird auch abflauen. Und man muss nicht 24 Stunden arbeiten. Also alle meine Freundinnen, die mit mir an der Klinik waren, kein einziger macht irgendwas. Irgendwas, also dass man noch arbeitet oder Fortbildung macht oder irgendwas, das ist vorbei.
Sie machen so viel und jetzt haben Sie auch noch diesen Appell geschrieben, genauso fängt es an, der so wichtig ist. Es ist vor kurzem erst erschienen, das Buch, und Sie waren jetzt auch schon ein paar Sendungen, sind auch, glaube ich, die ganze nächste Woche ziemlich viel unterwegs. Was kann man denn bewirken? Sie klären natürlich auch auf bei dem Appell. Sie klären auf, was alles geschehen ist und wie es geschehen ist, wie der Nationalsozialismus so Überhand nehmen kann. Sie haben vorhin schon gesagt, Geschichtsunterricht wäre zum Beispiel ganz wichtig für die jungen Leute.
Ja.
Dass sie Dinge einordnen können, dass man nicht nur irgendwie was schluckt, was man hört, irgendwelche Phrasen und dann wieder von sich gibt, sondern dass man nachdenken lernt. Was kann man noch tun?
Ich meine,
Zivilcourage zeigen, oder?
Aber das lernt man nur, wenn man die Geschichte auch kennt. Und wenn man zum Beispiel, ich war in Berlin im israelischen Konsulat, da war eine Klasse, Gymnasialklasse mit der Lehrerin. Und dann haben wir uns danach, nach der Lesung mit den Schülern unterhalten. Die hat eine Stunde, die Kinder haben eine Stunde Geschichtsunterricht in der Woche.
Mhm. Eine Stunde.
Und der Lehrer
kann sich... Dreiviertelstunde, eine Unterrichtsstunde, ja.
Aber der Lehrer kann sich aussuchen, welche Teil Geschichte er unterrichtet. Also wenn er NS-Zeit nicht nimmt, dann nimmt er Steinzeit oder Mittelalter oder so. Das ist nicht wichtig.
Ich dachte, da gäbe es Vorgaben, so wie es früher heißt, der Lehrplan.
Hier gibt es Vorgaben. In
Bayern.
In Bayern ist das noch etwas konservativer, aber es ist auch gekürzt worden von 3 Stunden Geschichtsunterricht auf 2 Stunden.
Man weiß, so Geschichte, so eine Grundlage, ja, um sein eigenes, um seine Welt zu erweitern und sein politisches Denken zu erweitern, um was einordnen zu können. Und das sind ja nicht die Schüler, die entscheiden, wir wollen das nicht haben, sondern
das ist auch so viel Neues, was man lernen muss. Mathematik und KI und weiß es nicht was, das haben wir alles nicht gelernt. Aber das ist eine andere Welt.
Aber wenn Sie schon appellieren an alle, was kann man tun, um diesen Antisemitismus abzuwehren im ganz normalen Alltag bei uns?
Also der Antisemitismus hat der Hitler nicht ausgedacht. Das war schon vor ihm. Und da waren Pogrome an die Juden in Russland. Und was kann man machen? Aufklären kann man, erzählen kann man, das Judentum näher zu bringen, das machen wir am, die Geschichte lernen. Also wir können nicht die Juden abschaffen. Wir müssen mit denen leben und sie anerkennen und keine Angst zu haben. Aber wenn man die Geschichte nicht kennt, wird man auch die Zukunft nicht kennen.
Was für ein wichtiger Satz.
Und deswegen finde ich, wenn man die Zukunft, die AfD hat, dann kommt das von irgendwo, dass man die Geschichte nicht nähen will oder danach weint, dass die Deutschen die 2 Kriege verloren haben. Ja? 2 Weltkriege verloren. Das brauchen die lernen.
Und das ist wirklich, das soll und ihr Appell nicht ungehört bleiben.
Ja.
Wie geht es Ihnen denn? Jetzt haben Sie wirklich ein anstrengendes Leben und auch ein erfüllendes Leben, das Sie auch mit viel Freude füllen, mit Ihrer Familie, mit Ihren Enkeln, mit Ihrem Beruf, mit Ihrem neuen Leben jetzt sozusagen als Botschafterin und als Präsidentin des Internationalen Auschwitz-Komitees. Das ist doch nochmal ein ganz anderes Leben als das Sie vorher geführt haben.
Ja, aber das ist ein sehr interessantes Leben, dass sich jemand noch um diese alte Frau interessiert. Und im Alter macht sie ja noch Karriere.
Wir sind nicht alt.
Sie nicht. Aber wo ich diesen Amt bekam, hat ein Sohn, meine Söhne haben sich eine rotgeschriebene Mail geschrieben. Mama ist Präsidentin geworden. Und dann hat der andere zurückgeschrieben, und früher war sie ein General.
Also der Humor in ihrer Familie ist geblieben. Und ein Sohn hat zu ihnen auch gesagt, halt die Rede damals.
Ja, das war ja, als die Jüngste sollte ich die erste Rede in Auschwitz halten. Da war er da. Er hat in Hongkong gearbeitet bei einer Bank. 5 Minuten haben die mir gegeben. 5 Minuten. Und dann habe ich mir gedacht, was soll ich denn sagen als die Jüngste, die nicht erinnert. Und dann habe ich zuerst abgesagt. Und dann habe ich ihn gefragt, habe ich gesagt, Erik, was sollen wir machen? Ich soll jetzt in Auschwitz eine Rede halten. Ja, Mama, wo du die Jüngste sein kannst, da würde ich hingehen.
Und das machen Sie bitte weiter, unermüdlich, mit Ihrer positiven Einstellung zu allen und mit Ihrer Klugheit. Und Sie können es einschätzen, Sie haben ja immer mit jungen Menschen zu tun gehabt und mit Ihrer Geschichte, auch mit Ihrer Familiengeschichte. Das ist ja auch ein Vermächtnis für all die Menschen, die ihre Stimme nicht mehr erheben können. Ich bedanke mich bei Ihnen, dass Sie die Stimme erheben. Ich bedanke mich, dass Sie bei mir zu Gast waren. Auch für die Lektüre dieses Buches, Eva Umlauf, genauso fängt es an, ein Appell eben im Hoffmann und Campe Verlag erschienen, dass Sie sich die Zeit genommen haben, hier zu sein und mit mir darüber zu reden. Ich bedanke mich sehr herzlich.
Ich danke Ihnen sehr.
Kann man zum Schluss Shalom sagen? Sagt man das am Schluss? Aber Frieden kann man sich doch immer wünschen.
Können wir.
Herzlichen Dank.